Wir beginnen heute das 11. Kapitel, ein wunderbares Kapitel im Hebräerbrief, nämlich das Glaubenskapitel, was nicht nur den Glauben darstellen möchte, der aufgrund des ersten Bundes folgen sollte, sondern den Glauben darstellt, der schon immer die Voraussetzung zur Begegnung mit Gott gewesen ist. Nicht der alttestamentliche Gottesdienst brachte Menschen in die Gegenwart Gottes, sondern der Glaube. Es war immer der Glaube, der Türen öffnete, die durch nichts anderes geöffnet und durchschritten werden konnten. Ich lese die ersten 7 Verse. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht dessen, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, dass man nicht sieht. Durch den haben die Alten Zeugnis überkommen. Durch den Glauben merken wir, dass die Welt durch Gottes Wort fertig ist. Dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein größeres Opfer getan, denn Kain, durch welchen er Zeugnis überkommen hat, dass er gerecht sei, da Gott zeugte von seiner Gabe. Und durch denselben redet er noch, wiewohl er gestorben ist. Durch den Glauben ward Henoch weggenommen, dass er den Tod nicht sähe, und ward nicht gefunden, darum, dass ihn Gott wegnahm. Denn vor seinem Wegnehmen hat er Zeugnis gehabt, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche zubereitet zum Heil seines Hauses, da er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah, und verdammte durch denselben die Welt und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Soweit Gottes Wort. Schon in diesen ersten Versen merken wir, worauf Gott durch den Schreiber des Hebräerbriefes hinweisen will. Denn die Diskussion und die Schwierigkeiten bzw. Schwankungen und auch Schwachheiten im Vertrauen auf Gottes Wort begründeten sicher in dem alttestamentlichen Gottesdienst vor der Stiftshütte, im Tempel, den wiederholten Opfern. Die Frage auch darüber, haben wir jetzt schon das Richtige dabei erreicht? Haben wir alle Werke getan? Dürfen wir sie unterlassen zugunsten jetzt des Geschehens am Kreuz auf Golgatha, dass wir nur noch an Jesus Christus glauben, den Messias, und das Alte nicht mehr so berücksichtigen müssen, dürfen wir das? Hier wird die Beweisführung, das ist eine Beweisführung im 11. Kapitel weitergeführt und gesagt, merkt doch, dass ihr nie Gott näher kommen konntet durch eure alttestamentlichen Opfer, durch die Opfer des alten Bundes, sondern in Wahrheit immer nur durch den Glauben. Der Glaube war immer das Erste und nie das Letzte oder eine Folge des Gottesdienstes im alten Bund. Der Glaube ist nicht eine Folge, sondern er war ganz am Anfang da. Denn Glaube hat mit Vertrauen zu tun. Schon im Paradies hat doch der Herr gesagt, ihr sollt mir vertrauen. Und solange ihr mir vertraut, werdet ihr bewahrt. Wenn ihr mir vertraut, dass ihr von diesem Baum des Guten und des Bösen nicht esst und dass es euch gut tut, wenn ihr nicht davon esst, dann wird es euch gut gehen. Hier war also auch schon nicht die Tat am Anfang, sondern der Glaube. Der Glaube geht immer voraus. Nie die Tat zum Glauben, sondern der Glaube zur Tat, nicht? Wie es ja Jakobus dann später auch schrieb und sagte, ja, der Glaube muss auch Taten vorbringen, aber nicht umgekehrt, der Glaube ist keine Folge einer Tat. Der Glaube ist nämlich eine feste Gewissheit dessen, dass man zu Gott hofft. Eine feste Gewissheit. Für unseren Verstand widerspricht sich das. Wie kann etwas eine feste Gewissheit sein, was ich noch nicht kenne, noch nicht gesehen habe, noch nicht denken konnte? Geht doch gar nicht. Aber der Glaube, er steht höher. Er macht etwas deutlich, was wir nicht erkennen und verstehen können, aber doch wissen, als ob wir es verstanden haben, als ob wir es wissen. Wir glauben an Jesus Christus, dass er durch sein Opfer am Kreuz uns erlöst hat. Ich persönlich, wenn ihr mich fragt, wenn ich das denken soll und verstehen, ich verstehe es nicht. Ich habe es noch nie verstanden. Ich kann sowas nicht denken. Ich kann nicht denken, dass da jemand am Kreuz hängt und jetzt in meine Sünden vergeht. Denken ist nicht möglich. Aber durch den Glauben weiß ich, dass es so ist. Als ob ich es habe denken können. Verstehen wir? Der Glaube ist am Anfang da gewesen. Gott bezieht alles, was er tut, auf dieses Vertrauen zu ihm. Der Mensch muss auf dieser Basis zu ihm kommen. Allerdings, damit es zu einer Vollendung auch im Himmel kommen konnte, musste jetzt etwas zwischendrin geschehen, dass der Mensch bewahrt wird bis zur inneren Erlösung und Vergebung seiner Schuld. Aber alles ruhte immer schon auf der Basis des Glaubens. Also eine feste Gewissheit dessen, dass man hofft. Ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nie gesehen hat. Als ob man es gesehen hätte. Das ist erstaunlich, wie kräftig der Glaube ist. Ich zweifle nicht an den Dingen, die dort stehen vom Himmel, als ob ich sie schon gesehen hätte. So gravierend ist das, was Gott im Heiligen Geist dem Menschen darreicht. Der Gläubige weiß, dass dies, was er erhofft, auch vorhanden ist. Es ist keine Hoffnung, die menschlicher Natur ist, dass man mal nachsehen will später, ob es wirklich so ist, sondern das wissen wir jetzt schon. Wir brauchen es nicht sehen und wissen, es ist da. Ich freue mich immer wieder über den Hauptmann von Kapernaum. War kein Israelit. In den Augen der Israeliten war er ein Heide, der gar keine Chance hatte, zu Gott zu kommen. Aber als er von seinem Knecht, dem Herrn Jesus, erzählte, dass der krank war, und Jesus sagte, dann will ich zu dir kommen, sagte dieser Mann, du musst nicht kommen, du brauchst nur ein Wort sagen. Denn ich habe ja auch Knechte, und wenn ich etwas sage, dann weiß ich, die tun das, das muss ich gar nicht sehen. Ich weiß, die tun das. Wenn ich sage, tu das, das geschieht. Muss ich gar nicht sehen. Und so brauchst du auch nur ein Wort sagen, dann geschieht das. Und dann sagte der Herr Jesus zu den anderen, solchen Glauben habe ich nicht oder selten in Israel gefunden. Glauben heißt, ich weiß, das ist da. Ich hoffe nicht irgendwie ins Nebulose hinein. Es ist da und dahin sollten die Israeliten auch zurückgeführt werden. Schaut in die Anfänge, da wo es bei euren Vätern auch um diese Frage ging des Glaubens, nicht um des Sehens, nicht um einen besseren Gottesdienst, den man von seinen Händen ablesen kann, in seinen Taten lesen kann, sondern um einen Gottesdienst, der im unsichtbaren Bereich stattfindet, so als ob er sichtbar wäre. Und der Glaube weiß nicht nur, dass das vorhanden ist, was er hofft, sondern der Gläubige weiß zugleich, dass er es auch bekommt. Dass es auch bekommt, was da ist. Das ist also viel, viel mehr. Deswegen freuen wir uns ja auf den Himmel. Wir wissen, wir bekommen den. Gar keine Frage mehr. Überhaupt keine Frage. Als Kinder Gottes wissen wir, die Dinge so klar, als ob wir sie schon längst eingenommen hätten, sichtbar eingenommen hätten. Und das soll unser tägliches Leben bestimmen, diese Klarheit. Deswegen, ich erinnere nochmal daran, was Paulus sagt, unser Wandel ist im Himmel. Also wir können uns das bildlich vorstellen, Er ist bereits schon durch den Himmel gegangen, den wir dann kommen werden. Hat schon alles angeguckt, alles gesehen und jetzt kommt er wieder und versieht sein Amt auf der Erde. Ist schon alles bekannt. Durch den Glauben ist das alles bekannt. Und wir leben in den bekannten Dingen. Der Glaube überführt auch, oder wir können sagen, es ist ein Überführtsein durch den Glauben von den Dingen, die man nicht sieht. Sie bestimmen unser Leben. Sie überführen uns, dass unser sichtbares Leben nicht das reale Leben ist. Also wir werden regelrecht über das Wort überführt, heißt überzeugt. Weil wir immer denken, das sichtbare Leben sei das wirkliche Leben. Es ist es nicht. Der Glaube überführt uns, dass das Himmlische das richtige Leben ist. Wir werden also von den unsichtbaren Dingen, die man nicht sieht, überführt. Das Unsichtbare ist also zu, wenn wir vom menschlichen Aussehen, zu einer zweiten Realität geworden, aber wenn wir vom geistlichen Aussehen zu unserer ersten Realität geworden. Das physische Leben, Ablauf, geboren werden, sterben, ist eine zweite Realität. Genau umgekehrt, wie es der natürliche Mensch tut. Er hat das sichtbare Leben als erste Realität und dann vielleicht auch noch die Hoffnung auf den Himmel als zweite Realität. Der Glaube sagt es uns anders. Er überführt uns und sagt, das, was du hier siehst, ist nicht die Realität, sondern das, was der Glaube dir zeigt, das ist die Wahrheit. Eine gewisse Zuversicht dessen, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Man rechnet also mit dem, dass man nicht sieht, als ob man es sähe. Man lebt in dieser Realität, die nicht von dieser Erde ist. Man lebt mit dieser Realität als Gläubiger, als ob man sie mit dem physischen Auge, mit dem leiblichen Auge sieht. Dieser Glaube teilt mit, dass in Wahrheit Gott der Schöpfer der Welt ist und hat die Welt aus nichts gemacht. Also da gibt es gar kein Problem. Wir sehen, das Problem taucht immer nur bei den Menschen auf, die nicht glauben. Weil sie dann mit der Schöpfungsgeschichte gar nichts anfangen können. Aber durch den Glauben sehen wir die andere Realität. Wir wissen, dass die Welt aus nichts entstanden ist. Durch den Glauben, wir haben kein Problem. Wir müssen also keine Forschung anstellen, ob das anders wäre. Wir wissen, das ist feststehend so. Darüber müssen wir gar nicht mehr nachdenken. Wer also zu Gott kommen will, in der Zeit und in Ewigkeit, der muss die Realität seiner Existenz im Glauben annehmen, dass er da ist. Sonst kann niemand zu Gott kommen. Durch Werke, durch Werkgottesdienste kann man nicht zu Gott kommen. Wenn der Glaube nicht da ist, und das Wissen in dem Glauben, dass Gott da ist, kommt man nicht zu Gott. Das sagt uns hier die Schrift. Und das sollten die Hebräer auch neu lernen. Nur durch den Glauben. Mit anderen Worten, eure handwerkliche Tätigkeit im Gottesdienst könnt ihr eigentlich da hinten lassen, wenn der Glaube nicht dominiert. Nur durch den Glauben hat auch das noch einen Sinn, was ihr handwerklich tut. Nicht einmal musste ja der Herr zu dem Volk Israel sagen, ja, wer hat euch geheißen, dass er mir Opfertiere bringt? Behaltet sie selbst. Wenn ihr glaubt, ich hätte Hunger, das gehört mir sowieso alles, kann ich alles selber essen. Aber ich habe keinen Hunger. Warum macht ihr das da alles? Das Geplärr eurer Lieder, das kann ich gar nicht mehr ertragen. Warum ist es Geplärr? Weil die Stimmen nicht geschult sind? Nein, deswegen nicht. Weil der Glaube fehlt. Das Herz ist nicht dabei. Und alles, das kann noch so schön geschulte Stimme sein. Wenn der Glaube nicht dabei ist, ist in Gottes Augen Geplärr. Kann man vergessen. Ja? So profan hat Gott mit dem Volk geredet, damit sie das verstehen. damit sie merken, ihre ganze Handwerksgottesdienst ist umsonst. Ihr Zusammenkommen ist umsonst. Warum kommt ihr überhaupt zusammen? So sagt er. Ja, da kommt der Sonntag zusammen, dann habt ihr ein schönes Feeling, aber wir waren in der Kirche. Braucht ihr gar nicht machen. Wem wollt ihr denn gefallen? Euch oder mir? Das sind so die provokanten Fragen, die Gott dann auch seinen Volk und den Menschen stellt. Wenn ihr mir gefallen wollt, dann müsst ihr durch den Glauben meine Realität erkennen und anerkennen. Und auch aufgrund dieser Dinge, die da sind bei mir, leben und handeln. Also, wer zu Gott kommen will, muss die Realität seiner Existenz im Glauben annehmen, dass er sei. Und glauben, dass er die unsichtbare Realität in das Leben des einzelnen Gläubigen bringen kann und will. Das muss ich glauben. Wenn ich bete, wie sagt der Herr Jesus, wenn ihr betet, sollt ihr auch glauben, dass ihr es empfangt. Wenn ihr das nicht aus dem Glauben tut, braucht ihr überhaupt gar nicht zu beten. So könnte man das sagen. Wozu betet ihr dann, wenn es ja doch nicht glaubt? Nicht, denn der Herr prüft ja unser Herz, ob wir das wirklich glauben. Es ist ja nicht die Anstrengung, dass ich einen großen, wie wir es in dem Film gehört haben, großen Glauben habe, sondern Gott vertraue, dass er alles vermag und weiß, dass er alles vermag. Durch die Kraft des Heiligen Geistes weiß ich das und deswegen bete ich zu seines Namens Ehre. Und dieser Glaube, der spricht dann zum Beispiel, ich werfe meine Sorgen auf Gott, denn er sorgt für mich. Das ist Glaube. Ich werfe sie auf Gott, denn er sorgt für mich. Oder im Psalm 32, Vers 7 steht, du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Das spricht dieser Glaube, der lebendige Glaube. Er redet nämlich von den unsichtbaren Handlungen, als ob sie in der Sichtbarkeit schon zu erkennen sind. Wir können die Handlung selbst nicht in der Sichtbarkeit erkennen, aber ihre Auswirkung dann erfahren. Ja? Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Und durch diesen Glauben, so wird hier geschrieben in Vers 2, haben schon die Väter die alten Zeugnis von Gott bekommen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Durch diesen Glauben. Also hier wird noch gar nicht mal von der Bundeslade geredet, hier wird nicht von den Opfern geredet, von der Priesterschaft geredet, sondern einfach von dem Glauben geredet. Hier wird zurückgeführt zu dem Fundament der Beziehung zu Gott auf der Basis des Herzensglaubens. Hier die hebräische Gemeinde sollte sich also an den Glaubensvätern orientieren und daran erinnern lassen, wie es damals zuging. Dieser Glaube ließ Menschen, ohne dass sie die Stiftshütte hatten, in Verbindlichkeit mit dem Schöpfer aller Dinge stehen. Der Glaube reichte immer weiter hinaus und voran als die Tat und der Tat Gottesdienst und befähigte an dem Vorbau zur künftigen Heilsgeschichte und Heilsgemeinde mitzuarbeiten. Ja, Abel hat auch schon mitgearbeitet an der Gemeinde Jesu, durch den Glauben. Noah auch. Sie waren alles Mitarbeiter im Reiche Gottes, durch den Glauben. Gegenwärtiger Glaube bringt immer auch zukünftige Frucht. Gegenwärtiger Glaube, zukünftige Frucht. Gegenwärtiges Glaubensleben schafft fruchtbaren Boden für künftige Generationen. Wir könnten ganz praktisch sagen, wenn Noah nicht geglaubt hätte, würden wir nicht hier sitzen. dann wären alle untergegangen, nicht? Hätte es eine Neuschöpfung geben müssen. Wenn Abel nicht geglaubt hätte, dann würde das Evangelium aus dem Paradies dann durch den Ersatzsohn, den Seth, nicht weitergetragen worden sein. Sie haben auch für die künftigen Generationen durch den Glauben vorbauen können und Frucht bringen dürfen, die erst in der Zukunft offenbar werden sollte. Gegenwärtiger Glaubensgehorsam hat eine Auswirkung und eine Ehrungsauswirkung des, für den Herrn bis in das himmlische Heilige hinein, durch Jesus Christus, dem wir ja durch den Glauben dienen und ihm nachfolgen. Und dadurch sein Werk, seine Erlösung, seine Herrlichkeit bestätigen und auch Gott dafür dankbar sind. Darum ist ja die Wirkung des Glaubens größer und weiter als die Wirkung des sichtbaren Gottesdienstes. Also hier wird gerade im Hebräerbrief wieder ganz zurückgeschaltet bis an den Anfang. Es wird nicht angeknüpft an den gegenwärtigen Taten, denn darauf haben sie sich fälschlicherweise verlassen und wurden schwankend, ob sie jetzt Jesus ganz nachfolgen sollten. Aber es sollte deutlich werden, was ihr jetzt tut in der Nachfolge Jesu. Das ist das im Glauben, was schon eure Väter zuvor taten. Sie haben zwar die Erlösung noch nicht gesehen, aber Abraham freute sich auf den Tag der Erlösung. Im Geiste, im Glauben kriegte er das schon alles mit. Und es soll dabei auch deutlich werden, dass Gott nicht sein Wort auf die Erde hat fallen lassen. Wie schalten wir das an? Auf die Erde hat fallen lassen, sondern dafür gesorgt hat, dass sein Glaubenswort durch die Generation ging. Wir denken ja manchmal, oder die Menschen denken, oh, das ist ja alles so lange her und wer weiß denn, was da alles im Paradies los war. Das kann ja keiner mehr mitgekriegt haben. Es gab im Grunde genommen nur drei Stationen von Adam bis Abraham. Drei Leute, die sich letztlich da miteinander unterhalten haben und konnten sagen, was im Paradies war. Ja? Das können wir hier anhand dieser Grafik, es gibt ja ein Geschlechtsregister auch im 1. Mose 5 und 11 und so weiter. Und dann steht immer da, wie alt die Einzelnen geworden sind, ja? Von Adam an. Und die Linien zeigen, wo sie gestorben sind, wie alt sie geworden sind. Und dann kann man so eine Parallele drüber ziehen, wer mit wem noch zugleich gelebt hat und sprechen konnte. Ja? Zum Beispiel der Methusalah, der ja bis an die Schwelle dort der Sintflut kam, der konnte sich mit Adam unterhalten und fragen, Adam, wie war denn das da im Paradies? Ja, schon bis an die Schwelle der Sintflut. Alles wurde überbrückt, die Menschen sind älter geworden, sie konnten miteinander reden. Und wir sehen, dass Noah sich auch mit dem Methuselah unterhalten konnte und umgekehrt. Sogar Sem lebte ja noch vor der Sintflut und konnte sich mit Methuselah, der mit Adam geredet hat, unterhalten. Ganz kurze Strecken nur. Ganz kurze Strecken. Um deutlich zu machen, und das Gedächtnis war sicher dann, wenn wir jetzt mal vom Physischen ausgehen, bei den ersten Menschen besser als bei uns. Es war noch unverbraucht. Und die konnten ganz genau erzählen, was sie erlebt haben, mit kurzen Worten, mit wenigen Worten, und es war verstanden. Kurze Brücken. Daran will einfach der Schreiber auch des Hebräerbriefes erinnern. An die Väter. Schaut, das, da ist nichts runtergefallen. Die haben alle im Glauben gelebt. Auch der Noah hat im Glauben hier gelebt. Ja, er wusste durch Methuselah und wiederum darüber zu Adam genau, was geschehen ist und was geschehen sollte. Und Sem, der das dann hier auch hineintrag, trug bis in, nach der Sintflut, der konnte sich dann mit Abraham unterhalten. Und ihr seht diese Sprüche, hier hinten ist Abraham, ja. So, wenn wir das hier rüberziehen, da bitte. Sem war noch da, als Abraham geboren wurde. Konnten sich unterhalten, nur kurze Wege. Information aus dem Paradies. Und durch den Glauben, weil sie hörten, wie es im Paradies zuging und was verloren geworden ist und was passiert war, hielten sie im Glauben an diesen Gott fest. Das war kein Problem für Noah. Es war kein Problem für Abel. Aber es gab immer wieder welche, die vom Glauben auf die unsichtbaren Dinge hin zurückfielen in die Erfahrung mit der Materie, mit den sichtbaren Dingen. Und dort ihr Leben suchten. Und wenn das nicht so in Ordnung war, dann gab es für sie kein Leben. Das Leben muss man zählen können in Zahlen, in Wohnungen, in Einrichtungen. Und wenn das alles nicht stimmt, dann gibt es kein Leben. Ja, so fielen immer Menschen zurück, aber es wird Bezug genommen auf den Glauben. Was haben diese Leute getan in der Glaubensrealität? Sie ehrten Gott. Mit einem Glauben, der ja nicht produziert werden konnte von ihm, sondern geschenkt wurde. Adam und Eva kriegten Glauben geschenkt. Sie sahen Gott nicht immer vor Augen, aber sie wussten, er ist da und er sorgt für sie. Sie brauchten sich nicht fürchten. Deswegen im Neuen Testament wird es ja nochmal bestätigt, dass der Glaube, dieser Glaube, nicht ein Bemühen der Menschen ist. Kein Mensch kann sich bemühen, zu glauben, sondern eine Gabe Gottes, eine Frucht des Heiligen Geistes, ist Glaube. Wenn Gott selbst diesen Glauben den Menschen nicht gegeben hätte, könnte keiner glauben. Aber er hat ihn gegeben und er gibt ihn auch immer wieder und sagt, das ist die Ebene, auf der ihr mir begegnen könnt. Nicht durch Werkgottesdienst, nicht durch Opfer, nicht durch Priestertum, wie ihr das macht, sondern der Glaube muss dabei sein, den ich euch gebe. Das Vertrauen in mein Wort, Vertrauen zu meinen Verheißungen, dass der Messias kommen würde und dass er alles zurechtbringt. Diesen Glauben habe ich euch gegeben. Darin müsst ihr bleiben. Und wenn es dann zurechtgekommen ist zu dem Messias, dann zweifelt ihr nicht mehr, dass er da ist, sondern dann lasst ihr die Übergangsphase zurück und haltet euch an die Erfüllung der Verheißung. Wenn Gott das seinem Volk nicht gegeben hätte, diesen Glauben und das Vertrauen, könnten sie nie zum Messias durchdringen. Nie. Weil alles sich nur an ihrem Verstand entscheiden würde. Aber um den Messias überhaupt erkennen zu können und dann die Erfüllung der Verheißung annehmen zu können, mussten sie die Vorgabe des Glaubens und Vertrauens bekommen. Und haben es auch bekommen. Und hier der Schreiber des Hebräerbriefes erinnert daran, schaut, bei euren Vätern war es so und bei euch soll es auch so sein. Dann kommt ihr voran, sonst nicht. Also eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes, ja, eine Vorausgabe Gottes, um das Künftige auch empfangen zu können. Zur Zeit von Pfingsten, als die Menschen fragend wurden, wie sie denn nun in Gemeinschaft mit Gott kommen könnten, hat ja Petrus in seiner Predigt gesagt, nur durch Übereignung in die Hand des Herrn. Nur dadurch, dass ihr, ich übertrage das mal so, euch in den Glauben bewegen lasst, der mit der unsichtbaren Realität rechnet. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr nicht in Gemeinschaft kommen mit Gott. Und woraufhin kann ich das sagen? Sind die kurzen Sätze, die Petrus sagte, tut Buße. Also erkennt, dass ihr euch nur auf euch selbst verlassen habt. Hört auf damit. Und wenn ihr das wollt, dann unterstellt euch der Herrschaft des Messias, des Sohnes Gottes. Übergebt also euer Leben im Glauben auf die neue Ebene der unsichtbaren Realität. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes bekommen und werdet kontinuierlich, ununterbrochen, mit dieser Realität leben können. Es wird euch nichts unmöglich sein. Das ist die Aufforderung. Zurückkehren. Bekennt, dass ihr einer falschen Realität nachgefolgt seid. Und lasst davon los. Stellt euch unter die Herrschaft dessen, der die wahre Realität ist. Und lebt dann durch den Heiligen Geist mit dieser unsichtbaren Welt. Der Heilige Geist will sich also wachstümlich dann in den Menschen, in den Gläubigen ausbreiten und somit die gewisse Glaubenszuversicht ins Unermessliche führen. Warum? Weil der Himmel nicht begrenzt ist. Weil das Unsichtbare bei Gott nicht begrenzt ist. Und dieser selbe Geist Gottes, der in den Gläubigen dann wohnt, möchte diese Unbegrenztheit auftun. Und ausweiten. Darum sagt der Herr Jesus in Matthäus 17, Vers 20, wenn ihr Glauben hättet, also da spricht er genau von diesem Glauben, dann würdet ihr sagen können zu diesem Berge, hebe dich auf, wirf dich ins Meer, und er würde es tun. Denn dieser Glaube, durch den Heiligen Geist gezeugt, nicht der menschliche Glaube, ist unbegrenzt. Es ist der Geist des Schöpfers. Und der Schöpfer, wir lesen es auf den ersten Blättern der Bibel, sagte, er sprach und dann war es da. Derselbe Geist wohnt in den Gläubigen und er will sich ausbreiten. Verstehen wir? Hier ist nicht die menschliche Anstrengung gefragt. Wie stark kann ich glauben? Überhaupt nicht stark genug, um etwas Gutes auszurichten. Aber der Glaube Gottes in seinem Geist ist unbegrenzt. Und wo er uns regieren darf, gehen wir auf seinen Wegen, werden mit hineingenommen. Darum sprach der Apostel Paulus zu denen, die bereits wiedergeboren waren und diesen Glauben im Heiligen Geist empfangen haben, in Epheser 5, Vers 18, werdet voll Geistes. Lasst den Glauben im Heiligen Geist sich ausbreiten. Werdet voll Geistes, damit ihr in allen Stücken auf diesen Wegen seid, die Gott wohlgefällig sind und die er vorbereitet hat. Wir merken einfach, dass uns jegliches Werkzeug dazu aus der Hand genommen ist, wenn wir das betrachten. Dann wären wir ganz unfähige Leute. Dann kommen immer die Fragen auf, ja, wie geht das, wie geht das? Ja, das geht nicht. Wir können es nicht machen. Sondern das hat nur was mit inniger Herzensgemeinschaft mit Gott zu tun. Und von dort aus geht alles durch Gottes Geist von selbst. Alles von selbst. Wir werden nur hineingenommen in die Wege des Herrn. Wir eröffnen sie nicht. Wir beschreiten sie nicht von uns selbst. Wir arbeiten nicht darauf. Wir werden nur mitgenommen. Darum sprechen wir von Nachfolge. Und Jesus hat nie gesagt, bitte geht voran und macht, regelt alles, sondern folget mir nach. Auch als er sie aussandte, hat er sie zuerst ausgerüstet. Hat nicht gesagt, geht mal hin, versucht mal, ob die Leute was verstehen von dem, was er von mir gehört hat. Nein, er rüstete sie aus. Und mit dieser Ausrüstung geht jetzt hin, in meinem Geist, in meiner Ausrüstung und richtet was aus. Nicht anders. Werdet voll Geistes. Im Umkehrschluss, Epheser 5, 4, Vers 30, schreibt der Apostel, betrübt den Geist nicht, denn dann nimmt der Glaube ab. Und das Vertrauen nimmt dann ab. Und somit auch das Siegesleben. Wo Glaube und Vertrauen nicht mehr pulsiert, ist auch kein Siegesleben aus Gott mehr möglich. Weil der Sieg nur auf dieser Ebene stattfindet. Verstehen wir? Werdet voll Geistes, das heißt, der Glaube nimmt zu und das Siegesleben wird herrlicher. Betrübt nicht den Heiligen Geist, sonst nimmt der Glaube ab und das Siegesleben auch. Auswirkungen dieses Glaubens. Durch diesen Glauben bringen wir, und es ist deswegen auch an die Hebräer geschrieben, sie kannten ja Opfer, Opfergaben im Alten Testament. Durch diesen Glauben aus Gott bringen wir größere Opfer als das, was an der Stiftshütte geschah. Größere Opfer. Abel brachte ein größeres Opfer, steht geschrieben. Durch den Glauben. Nur durch den Glauben. Und zwar größer als jedes Opfer, was ein Mensch tun kann. Größeres Opfer heißt ja zugleich ein richtiges Opfer, ein rechtes Opfer, ein gerechtes Opfer. All diese Worte können wir dafür einsetzen. Und das tat Abel nur durch den Glauben. Nicht, weil er besser Bescheid wusste, weil er kräftiger war als Mensch oder klüger war, sondern nur durch den Glauben. Er brachte das größere Opfer als das, was Kain Gott brachte. Kain wollte ja auch ein Opfer bringen. Er gab ja auch seine Gaben dahin. Aber er brachte nicht das gerechte Opfer. Abel heißt Hauch oder Nichtigkeit. Hier war eine Person, die sagt, ich vermag es nicht. Bin nichts. Gott, du bist alles. Und aus diesem Bewusstsein, Gott, du bist alles, brachte Abel das richtige Opfer. Das große, das gerechte Opfer. Sein Name spiegelt also seine Gesinnung wider, mit der er dieses Opfer brachte. Er suchte nicht den Segen Gottes, sondern Gott selbst. Das ist mehr. Er suchte nicht den Segen Gottes, sondern Gott selbst. Er wollte nicht auf Erden mit Gott leben, sondern mit Gott auf Erden leben. Ist auch umgekehrt, ne? Wir können sagen, ich lebe auf Erden und Gott soll mich begleiten. Nein, ich will in der Begleitung bei Gott sein, der auf Erden lebt und handelt. Das ist umgekehrt, das ist was anderes. Auch Nichtigkeit. Er brachte ein rechtes Opfer. Er suchte die Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Die Versöhnung durch das Blut kommt hier auch schon zum Tragen. Er erkannte seine Nichtigkeit und sein Unvermögen, aber zugleich durch den Glauben das Vermögen Gottes. Blutvergießen haben wir im Hebräerbrief gelesen. Ohne Blut keine Versöhnung, keine Vergebung. In 3. Mose 17, 11 sprach er der Herr auch deswegen, dass das Blut fließen musste, weil im Blut das Leben ist. Und er setzte hinzu, deswegen habe ich es dir auf den Altar gegeben. Versöhnung. Das Blut ist die Versöhnung. Weil das Leben in ihm ist. Kain dagegen, sein Bruder, dessen Name heißt Erwerben, Erwerb. Er brachte Gott ein Opfer seines Erwerbs, seiner Errungenschaft, seines Vermögens. Er brachte die Früchte des Feldes. Er suchte durch das Opfer weiteren Segen Gottes für seine Arbeit, damit er noch mehr erwerben kann. Aber er suchte nicht die führende Gemeinschaft mit Gott. Er suchte den Segen für sich. O Herr, ich gebe dir ein Opfer, damit es mir besser geht. Segne mich doch an Leib und in meiner Arbeit, damit ich mir noch mehr erwerben kann. Natürlich, Herr, du weißt, da kann ich doch auch Gutes tun für andere. So wie manch einer sagt, der Herr, du kannst mir 1 Million schenken, dann kann ich doch was Gutes tun für den Nächsten. Aber man kann doch auch gleich so beten, Herr, segne den Nächsten direkt. Warum denn über mich? Ah, weil ich auch noch was davon haben will. Mir soll es auch gut gehen. Ne? Verstehen wir, das sind so ganz kleine Nuancen, die am Ziel vorbeischießen können, die uns außerhalb des wirklichen Segens Gottes stehen lassen. Kein Erwerb. Lesen wir mal auf den ersten Seiten der Bibel, wie es da mit Kain war. Gott hat ja mit ihm geredet, hat ihn ja gewarnt, hat ihm ja deutlich gemacht, dass in seinem Herzen eine andere Gesinnung ist, nicht die von Abel. 1. Mose 4, Abvers 3, es begab sich nach einiger Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Abel brachte auch von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, Kains Opfer sei aber nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und seine Gebärde verstellte sich. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Es gibt doch keinen Grund, oder? Warum verstellt sich deine Gebärde? Der Herr konnte gesagt haben, habe ich was Falsches gemacht? Oder ist es nicht dein Herz, was anderen Sinnes ist? Bin ich schuldig? Ist es nicht so, wenn du fromm bist, dann bist du ja angenehm. Bist du aber nicht fromm, dann ruht die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsch über sie. Mit anderen Worten, Kain, du bist nicht fromm. Du suchst das Deine, nicht das Meine. Und wenn du nur das Deine suchst, ruht immer die Sünde vor der Tür. Und wenn du über sie herrschen willst, brauchst du mich. So hätte der Herr sagen können. Kain, ich tue dir nicht Unrecht, aber du bewegst dich auf der falschen Seite. Du bewegst dich nicht auf der Seite des Glaubens wie dein Bruder Abel, der mit dem Unsichtbaren rechnet. Du rechnest nur mit dem Sichtbaren und das möchtest du erwerben. Und dann ging es ja weiter. Wir wissen, dass Kain mit seinem Bruder Abel redete und es begab sich, da sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder sein Bruder Abel und schlug ihn tot. Diese Gesinnung des Erwerbs und nicht des Glaubens, indem man die eigene Nichtigkeit vor Gott sieht, spiegelt sich ja auch in der Folgegeneration von Kain wider. So wie die Glaubensgeneration ein Fundament auch legte für die weitere Glaubensgeneration, die danach folgte, legten auch die Unglaubensgeneration oder Väter Grundsteine für die Nachkommen. Das lesen wir dann auch im 4. Kapitel, ziemlich kurz nach diesem Mord, nach der Flucht Kains vom Angesicht Gottes, was alles dabei herauskam. Vers 17, Kain erkannte sein Weib, die ward schwanger und gebar Henoch. Und er baute eine Stadt, die nannte er nach seines Sohnes Namen Henoch. Henoch aber zeugte Irad, Irad zeugte Mehujael, Mehujael zeugte Methusael, Methusael zeugte Lamech. Lamech aber nahm zwei Weiber, eine hieß Ada, die andere Zilla, und Ada gebar Jabal. Und von ihm sind hergekommen, die in Hütten wohnen und Vieh zogen. Und sein Bruder Jubal, von dem sind hergekommen die Geiger und die Pfeifer. Die Zilla aber gebar auch, nämlich den Tubal-Kain, den Meister in allerlei Erz- und Eisenwerk. Und die Schwester des Tubal-Kain war Naima, und Lamech sprach zu seinen Weibern Ada und Zilla, ihr Weiber Lamechst, hört meine Rede und merkt, was ich sage. Ich habe einen Mann erschlagen für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. Also die Ausgeburt des Unglaubens. Hier fing es an, dass man überhaupt Städte baute, weil man sich des Schutzes Gottes nicht mehr sicher war. Der Glaube, von dem jetzt im Hebräerbrief auch geschrieben steht, birgt in sich den Schutz aus dem Himmel auf der Erde. Aber Unglaube macht schutzlos. Und darum fing man bei Kain an und seinen Nachkommen Städte zu bauen. Angst vor den Verfolgern. Oder wie es ja in der DDR war, da baut man ja Mauern aus Angst, die Leute hauen ab. Natürlich hat man nur gesagt, aus Angst, da könnte jemand einbrechen vom Westen, nicht? Aber in Wahrheit wollte man die Leute festhalten, dass sie nicht ausbrechen, dass man nicht allein da steht. Man mauert sich ein aus Angst. Es waren die ersten in der Nachfolge Kains. Die Angst hatten, nicht mehr genug zu essen zu haben. Die Viehzüchter, oh, das müssen wir alles selbst in die Hand nehmen, dass wir auch genug haben. Heute züchten wir so viel, dass wir den Rest wegschmeißen, weil es zu viel ist. Wir vergessen dabei die Leute, die nichts zu essen haben. Die Berge von Überfluss werden einfach vernichtet. Wir versorgen uns jetzt selbst, nicht mehr Gott. Diese Not gab es vorher nicht, bei Abel nicht. Bei den Nachkommen in dem Samen Abels auch nicht. Bei Seth zum Beispiel, da lesen wir etwas ganz anderes. Zu der Zeit, da fing man an, den Namen des Herrn zu predigen. Was ganz anderes. Es gab auch die ersten Künstler in der kainitischen Linie. Musik musste gemacht werden, denn es ist doch so traurig, wenn man so alleine ist, so leer. Ich habe gar keinen Schutz, ja, Gott ist weit weg. Ja, da muss ich da irgendwo mal was machen, und wenn ich mit der Dose klapper, irgendein Geräusch, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht allein. Ja, da hat man dann Instrumente entwickelt, um sich ein bisschen die Stimmung aufzuhellen. Und das ist genau dasselbe, was die Menschen ja heute machen. Warum läuft man in Diskothek und veranstaltet so vieles? Um die Stimmung ein bisschen aufzuhellen. Im rauen Alltag, montags hängt man ja am Arbeitsplatz und fragt sich, wozu man das ja alles machen muss, ganze Woche. Aber dann freut man sich aufs Wochenende, da wird die Stimmung wieder aufgehellt. Das finden wir bei Kain. Das ist die Unglaubenslinie. Die Wissenschaften, die traten erst bei Kain auf. Die Forschung, was können wir alleine machen ohne Gott? Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nicht? Daher kommt dieser Spruch. Wir müssen uns erst mal selber helfen. Schmiedekunst, ja, Selbstverteidigung, Schwert, Lamech sagt, Kain 7-mal gerecht, ich 77-mal, wir werden die Sache schon regeln. Wir haben ja sonst keinen, der das regelt. Das sind die Realitäten. Und das wird auch hier im Hebräerbrief aufgegriffen, ihr habt Gott, der alles regelt. Haltet euch im Glauben an ihn. Er macht alles. Er setzt euch doch nicht auf die Erde, ohne dass er für euch sorgt. Er hat doch alles schon geregelt im Messias Jesus Christus, was euer Versagen betrifft, was auch eure Versorgung betrifft. Sorget nichts, steht im Neuen Testament, sondern lasset in allen Dingen eure Gebete mit Flehen und Danksagung aufsteigen. Sorget nichts. Bei Kain ging alles durcheinander. Aus der Gottesferne musste also dann die vermeintliche Eigenkraft eingesetzt werden und Eigenmächtigkeit, um alles selber zu regeln. Abels Glaubensrealität lag bei dem unsichtbaren Gott. Er ist ein Vorbild dadurch geworden für alle Gläubigen des neuen Bundes, für alle Gläubigen auch des alten Bundes, die jetzt in dem Messias Jesus Christus die vollkommene Anbindung wieder an das Himmlische finden sollen. Abel ist errettet durch das Blut des Lammes. Durch des Lammes Jesu Christi, der sich zum Opfer auch für ihn gegeben hat. Und hier lesen wir ja auch in Römer 12, Vers 1 bis 2, über diese Frage der Gemeinschaft mit Gott. Wie komme ich denn in Gemeinschaft mit Gott? Ach, wie häufig bin ich das gefragt worden, auch unter Jugendlichen. Wie mache ich das? Wie kriege ich meine Gaben raus? Was ich tun soll und lassen soll? Müssen wir mal so einen Gabentest machen, so einen Zettel ausfüllen, wo meine Begabungen sind und so. Vielleicht kriege ich es dann raus. Sag ich, nein, das kriegst du nicht raus. Du kriegst nur raus, was du sein kannst, wenn du das tust, was in der Schrift steht und dich in die Hand Gottes begibt. Römer 12. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, euer Leben begebt zum Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst, wenn man sein Leben auf den Altar Gottes legt und mit der unsichtbaren Realität als erste Realität zusammenkommt. Das ist Gottesdienst. Und da entscheidet sich alles. Von dort geht alles aus. Von dort werden wir erleuchtet. Von dort werden wir begabt, gekräftigt, auch in den Gaben zu dienen, zu leben, als Kinder Gottes in einem fremden Reich. Alles entscheidet sich dort. Denn es steht hier, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern übt diesen Gottesdienst. Verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, dann könnt ihr prüfen, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille ist. Keinen Fragen mehr. An dem Punkt. Und dazu sollten die Hebräer aufgemuntert werden, dass sie sich an diesem Punkt führen lassen. Sich nicht mehr berufen auf Beschneidung, auf Opfer, auf Sabbat, auf Feiertage, auf Arten und Weisen, auf Stile des Gottesdienstes, die sie doch mit großer Genauigkeit festgelegt haben und durchgeführt haben und gegenseitig beobachtet haben. Macht er das so? Ah, hat er auch genügend Gebetszipfel da an seinem Rock dran? Sind da 613 oder 612? Müssen wir nachzählen. Ja, so genau nahmen sie das. Ach, du hast wieder Pfefferminz geerntet? Oh, da kriegen wir auch 10% von ab. Und die Raute, na, da kommst du nicht umsonst davon, ja? Da müssen wir auch 10% von nehmen. Ist zwar ein reinfalls Kraut, aber trotzdem, wir müssen es sehr genau nehmen. Und davon sollten sie weggezogen werden. Wieder in die Realität des Glaubens. Hingabe des Lebens an den Unsichtbaren, für das Unsichtbare und von dort aus von der Unsichtbarkeit gesteuert zu werden, durch den Heiligen Geist. Dieses Glaubensopfer also, wenn das geschieht, dann kommt es zur Erkenntnis des Willens Gottes. Wir haben von Henoch gelesen, auch wunderbar, der hat nicht durch einen Werkgottesdienst die Nähe Gottes erfahren, sondern durch den Glauben. Durch den Glauben wurde Henoch erleuchtet und weggenommen aus dieser Zeit. Dass er den Tod nicht sehe, ward nicht gefunden, darum, dass ihn Gott wegnahm. Denn vor seinem Wegnehmen hat er das Zeugnis bekommen, dass er Gott gefällt. Durch den Glauben gefiel er Gott, nicht durch die Gottesdienstwerke. Durch den Glauben hat er das Zeugnis bekommen. Wir können das ja nachlesen, auch in 1. Mose 5, 22, 4 bis 24. Henoch wurde durch den Glauben eingeweiht in die Pläne Gottes. Was war der Plan Gottes, den Henoch mitbekam? Dass die Gläubigen vor dem Gericht weggenommen werden. Ist das nicht ein Trost? Der konnte ja ganz gelassen leben. Ach, wenn das so ist, brauchen wir uns ja gar nicht mehr fürchten. Das geschah durch den Glauben. Weil er im Glauben lebte, war das in ihm präsent. Ah, die Gläubigen werden vor dem Gericht, das über die Erde geht, hinweggenommen. So wie es auch bei Noah war. Sie wurden ausgespart aus diesem Gericht. Henoch, sein Name bedeutet Einweihung. Er wurde eingeweiht durch den Glauben in die Wege Gottes. Er erlebte schon durch den Glauben die Entrückung mit. Das ist das vorgeschattete Bild der Entrückung der Gemeinde Jesu. Er erlebte, dass Gott uns nicht untergehen lässt. Alle, die ihm vertrauen. Können wir mal im Propheten Jesaja schon mal eine Stelle lesen, bevor wir es im Judasbrief noch mal nachlesen, worin Henoch eingeweiht wurde. Jesaja 57. Die ersten beiden Verse. Hier heißt es, der Gerechte kommt um und niemand ist da, der es zu Herzen nehme. Heilige Leute werden weggerafft. Niemand achtet darauf, denn die Gerechten werden weggerafft vor dem Unglück. Vor dem Unglück. Es geht darum, die werden nicht einfach nur weggerafft, so wie andere, das hat eine Bedeutung. Die werden vor bestimmten Dingen weggenommen, dass sie das nicht erleben. Und die richtig vor sich gewandelt haben, kommen zum Frieden und ruhen in ihren Kammern. Das hat der Henoch schon gesehen. Ja, Gott nimmt sie hinweg. Und im Judasbrief lesen wir von dieser Einweihung des Henoch in die Geheimnisse Gottes, eingeweiht durch den Glauben, Vers 14. Es hat aber auch solches geweissagt Henoch, der siebte von Adam, und gesprochen, siehe, der Herr kommt mit vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Gottlosen um alle Werke ihres gottlosen Wandels, womit sie gottlos gewesen sind, und um all das Harte, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Wieder eine Trostbotschaft. Der Henoch konnte ganz ruhig werden und sagen, ja, wenn das so ist, dann muss ich ja gar nicht anfangen, hier zu streiten und alles zurechtbringen. Das macht ja der Herr. Ist doch wunderbar. Und die ihm vertrauen, da die werden vor diesem großen Unglück weggenommen. Entrückt. Durch den Glauben wurde er eingeweiht. Nicht durch den Werkgottesdienst. Sollten die Hebräer neu verstehen. Denkt an Henoch. Es habt ihr doch gelesen. Ist doch euer Buch. Kennt ihr doch. Und so geht es jetzt in Christus auch weiter. Durch den Glauben, ja? Die Auswirkung des Glaubens ist immer Ruhe und Trost für sich selbst und für andere. Ruhe und Trost für sich selbst und andere. Noah, und das sage ich jetzt auch zum Schluss mit, handelte auch aus dem Glauben. Er ehrte Gott. Durch Glauben allein ehren wir den Herrn. Er baute auf Gottes Wort hin etwas, was wir vom Verstand nicht verstehen würden und vielleicht, wenn wir an seiner Stelle gewesen wären und hätten darüber nachgedacht, vom Nachdenken her nie getan hätten. Was absolut Unsinniges. Etwas, was überhaupt keine Beziehung zu der sichtbaren Realität hatte. Sowas war noch nie da, kennt man nicht, was da kommen soll. Gar keine Anzeichen, blauer Himmel. Wie soll denn da jetzt ein Gewitter kommen, was alles überschwemmt? Nichts da. Und jetzt soll ich anfangen, über lange Distanz etwas zu bauen, was noch nie gebaut wurde. Bäume zu fällen, etwas herzustellen. Er baute durch den Glauben Vertrauen auf das Wort Gottes des Unsichtbaren die Arche zum Heil seines Hauses, nicht nur für sich. Obwohl er von dem nahen Gericht nichts sehen konnte und erkennen konnte. Das sind die Glaubenstaten, die auch wir in unserer Zeit tun sollen. Taten tun, die noch nicht erkannt werden können in ihrer Auswirkung in dieser Zeit. Wir beten für Menschen, ohne an ihnen erkennen zu können, dass sie sich je ändern. Und trotzdem beten wir für sie. Das ist eine Glaubenstat aus der Unsichtbarkeit in der Zeit. Und manche sagen ja, bei dem hat es sowieso keinen Zweck. Da ist dann der Glaube nicht mehr da. Dann betet man auch nicht mehr dafür. Oder den, ach weißt du, wenn wir den holen, der versteht ja sowieso nichts. Corrie ten Boom und ihre Schwester, sie wurden ja oft angeklagt, gerade im Dritten Reich, weil sie ja behinderte Kinder unterrichteten. Im Glauben an Jesus. Und in dem Film wird das so deutlich gemacht, dann sagt ein Offizier dort von der SS, die verstehen das sowieso nicht, sie sind Idioten. Was gibt ihr euch dafür Mühe? Doch, die Liebe Gottes verstehen sie, wir handeln ja von oben her. Ja. Der Glaube tut Taten, wo er noch nicht das Resultat sehen muss, aber im Glauben weiß, dass es entstehen wird. Noah richtete die Arche zu zum Heil seines Hauses. Er brachte durch seinen realistischen Glaubensgehorsam sich und die Seinen mitten im Gericht um sie herum zur Ruhe. Zur Ruhe und zum Trost. Das ist Glaube. Ruhe und Trost, obwohl das Gericht um ihn herum tobte. Sich und die Seinen. Das entspricht ja dem, was der Herr Jesus sagt in Matthäus 11, 29. Und ich habe es jetzt mal nicht nur Joch, sondern Glaubensjoch genannt. Er sagt, wenn ihr das Joch, mein Joch, auf euch nehmt, was werdet ihr empfangen? Ruhe. Ruhe. Ruhe für eure Seelen. Das ist das Glaubensjoch. Wenn wir also unser Leben ganz auf Jesus Christus, den Unsichtbaren und das unsichtbare Reich gerichtet haben und stellen, werden wir Ruhe für unsere Seelen und Trost empfangen. Ruhe und Trost. Das sind die Geheimnisse der Bibel. Da kommt man nicht dran vorbei, wenn man das Ergebnis will. Wenn man Ruhe und Trost will, gibt es keinen anderen Weg. Und wir merken, dass auch viele Gläubige Nebenwege suchen, um zur Ruhe zu kommen. Sie kommen nicht zur Ruhe. Kann man von vornherein sagen, zum Scheitern verurteilt. Ich werde manchmal vielleicht ein bisschen ketzerisch angesehen, aber ich kann an der Wahrheit der Bibel nicht vorbei, wenn es um diese geht. Da kam jemand zu uns in die Gemeinde, Alkoholiker, hatte schon mehrere Entzugskurse dahinter sich, ja, und ist immer wieder rückfällig geworden. Und dann kam er, dann sprachen wir darüber, und dann sagte er, er wird wieder jetzt so eine Kur machen, und so, er sagt, das hat gar keinen Zweck. Du wirst wieder rückfällig. Dann stand jemand neben mir vom Blauen Kreuz, und er sagte, wie kannst du denn so reden, du machst ja keine Hoffnung. Sag ich, den kann ich doch keine Hoffnung machen. Wenn er sich nicht auf Jesus verlässt, dann ist es doch Unsinn, dass ich ihm Hoffnung mache. Der fällt wieder zurück. Und der vom Blauen Kreuz war nicht ganz einverstanden mit mir. Man muss den Leuten noch Hoffnung machen, sage ich, nein, in der Bibel werden uns solche Hoffnungen nicht gemacht. Sondern nur eine Hoffnung, wenn wir unser Leben Jesus übergeben. Dieser selbe Mann kam dazu, dass er sein Leben ganz Jesus übergab. Und dann rief er mich eines Tages an und sagte, Wolfgang, ich bin nicht trocken, sondern frei geworden. Und er sagte, ich kann nicht mehr in diese Stunden gehen, also er nannte da den bekannten Kreis der Blaukreuzstunden, da wird immer nur vom Alkohol geredet. Ja, dann kriege ich ja wieder Appetit. Ich bin frei. Und ich habe sein Leben ein Stück weit beobachtet und es war so. Und da habe ich ihm dann auch gesagt, und du bist frei und du weißt, jetzt kannst du auch zum Abendmahl gehen und du wirst nicht rückfällig. Und er tat, er wurde nicht rückfällig. Sag ich, Gott verführt dich nicht zum Rückfall. Wenn du weißt, was du dort tust im Abendmahl, dass du Jesus begegnest, wirst du nie rückfällig. Ich habe das jetzt mal so gesagt, ich weiß nicht, ob alle das so jetzt im Herzen verstanden haben, aber ich will einmal sagen, der Glaube aus der Ewigkeit ist eine andere Kraft als das, was wir hier auf Erden sehen. Wir finden Ruhe und Trost in Jesus. Jesus Christus ist auch jetzt die Rettungsarche, die wir im Glauben betreten sollen, dass unsere Seelen zur Ruhe kommen. Der rechte Glaube bringt also, ich fasse nochmal zusammen, bringt ein rechtes Opfer, wie bei Abel ein rechtes Opfer. Durch den rechten Glauben gefallen wir Gott, wie Henoch. Henoch gefiel Gott. Und durch den rechten Glauben ehren wir Gott, so wie Noah auch Gott ehrte, indem er einfach tat, was der Herr sagte. Und jetzt verstehen wir insgesamt, warum der Schreiber des Hebräerbriefes das den Juden neu sagen musste. die jetzt an der Schwelle standen, des Vertrauens ganz auf den Messias oder noch etwas von uns selbst, von unserer Erfahrung. Nein, ganz auf den Messias, ganz auf den Glauben, ganz auf die erste Lebensrealität im Himmel. Dann kommt ihr zur Ruhe. Alles wird euch gelingen. Ihr werdet geborgen sein in dem lebendigen Gott, hier in der Zeit und in Ewigkeit. Alle Fragen werden dann gegenstandslos.